gemeinsam unterwegs, hat auch die letzten zwei Gottesdienste nochmal genommen. Ja, wir sind als Gemeinde natürlich unterwegs. Und manchmal, ich glaube, Lars, das hast du ganz gut gesagt, manchmal muss man einfach auch seinen Platz finden als Einzelne. Jesus, wo ist eigentlich mein Platz bei dir? Aber natürlich auch als Gemeinde, wo ist eigentlich unser Platz? Und ich finde es spannend, wo wir dahin unterwegs sind. Deswegen schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ich will heute was machen, was ich eigentlich September machen wollte, als Maria Prehan da war. Aber da die Maria Prehan eben da war, konnten wir es nicht machen. Ich will über unser Mitarbeitergeschenk predigen. Wir haben da die Mitarbeiter eingesegnet. Ihr könnt das mal einblenden, dass man es hinten auch sieht. Danke. Haben die Mitarbeiter eingesegnet hier vorne und haben ihnen Danke gesagt dafür, dass sie gesagt haben, hier ist mein Platz für dieses Jahr. Und da waren ganz viele Leute hier vorne gestanden, viele auch nicht da gewesen, also es sind noch mehr als nur da vorne standen. Und für mich ist es beeindruckend, dass so viele Leute sagen, ja, hier ist mein Platz und hier will ich mich einbringen. Ob das jetzt innerhalb der Ekklesia ist, im Lobpreisteam oder Kids-Team oder sonst irgendwo, oder ob das außerhalb ist, bei Chapter oder bei eigenen Bibelkreisen oder sonst irgendwas. Ganz viele Leute, die einfach sagen, Gott, ich bin mit dir unterwegs und du willst mich wohin schicken. Und das ist was Tolles, ihr könnt es einfach eingeblendet lassen, weil, genau, falls es euch dann langweilig ist, könnt ihr den Text nochmal lesen. Wir sind als Christen unterwegs und wir sind als Gemeinde unterwegs. Und als ich dann diese Bilder gesehen habe von der Bergtour, ich wäre auch gerne mit dabei gewesen, von der Männerzeit, da habe ich mir überlegt, okay, wie mache ich mich auf in die Berge? Wie gehe ich in so eine Männerzeit, wie gehe ich in eine Zeit hinein, wenn ich unterwegs bin? Und wollte da ein bisschen Vergleich ziehen. Und die Frage ist ja als erstes, was packe ich eigentlich in meinen Rucksack? Und das muss man gut planen. Und das muss man vorbereitet sein. Und ein guter Bergsteiger, Mensch, Wanderer, der überlegt sich sehr genau, was er da reinpackt. Weil wenn es zu viel ist, dann wird es zu schwer. Auch schon passiert, Derek, ich hoffe, du hörst nicht zu, mein Schwager, zum ersten Mal mit uns in den Alpen wandern, ist Australier und die Australier, die, das darf ich so sagen, bin ja auch so irgendwie halb Australier, die trauen sich dann manchmal auch ein bisschen zu viel zu und dann kommt er da an mit dem Rucksack, bestimmt 40 Kilo oder so und nach den ersten 100 Metern hat er gesagt, das wird nichts und dann haben wir uns zum Glück nochmal umgedreht und hat ungefähr die Hälfte von seinem Rucksack rausgeschmissen und im Auto gelassen, das war auch gut so. Das andere sage ich jetzt nicht. So, gab noch ein paar andere Zwischenfälle. Das heißt, man muss sich wirklich gut überlegen, will ich das alles mit hochschleppen? Auf der anderen Seite will ich natürlich nicht da oben irgendwo sein, im Hochgebirge, 2.000, 3.000 Meter, und plötzlich merken, ich habe was brutal Wichtiges vergessen. Das geht natürlich auch nicht, sondern ich muss alles dabei haben. Und wenn ich was nicht dabei habe, dann stehe ich oft in den Bergen auch da und merke einfach, es geht jetzt nicht. Zum Beispiel, wenn wir an einem Klettersteig vorbeikommen und sagen, oh, wir würden jetzt gerne einen Klettersteig machen, dann brauche ich ein Klettersteigset. Wenn ich das nicht dabei habe, dann geht es halt nicht. Wenn ich unterwegs bin und sage, okay, ich will noch mal 2-3 Tage dranhängen, aber ich habe nicht genügend Essen und so weiter dabei, dann geht es halt nicht. Oder wenn plötzlich Schneefall kommt und ich vom Schnee überrascht werde und ich habe keine Schneeschuhe dabei, ihr Lieben, dann geht es halt nicht. Das heißt, ich muss natürlich vorher gut planen und mir gut überlegen, was will ich mitnehmen und was nicht. Und meine Zeit am Berg wird deswegen auch dadurch bestimmt, was ich vorher einpacken kann, hängt natürlich auch an meiner Fitness und an meiner Geländegängigkeit und vielleicht auch an meinem Mut. Aber eigentlich wird meine Zeit dadurch bestimmt, was ich vorher einpacken kann. Und das ist gut, vernünftig und an vielen Stellen auch überlebenswichtig, dass man sich das gut überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, vor ein paar Wochen ist wieder jemand abgestürzt am Zweiländer-Klettersteig, Kanzelwand. Das ist ein Klettersteig, den ich schon oft gegangen bin, auch Leute hier schon gegangen sind. Also man muss sich das gut überlegen, hat man das alles dabei, was man braucht. Das kann zum Überleben wirklich wichtig werden. Und da fängt dann die Parallele an. Wenn ich jetzt meine Jobs anschaue, die ich habe, meine Aufgaben, die in meinem Leben sind und die eben mir entgegenstehen, dann ist immer die Frage, bringst du das mit? Und hast du das, was es braucht, um den Job zu machen? In jedem Einstellungsgespräch wird gefragt, hast du das Zeug dazu, diesen Job zu machen? Und das ist auch brutal wichtig, weil ich will ja, wenn ich einen Elektriker einstelle oder wenn ein Elektriker hier irgendwie unsere Sachen macht, will ich ja nicht, dass es einer ist, der nicht mal schwarz von rot unterscheiden kann. Das wäre vielleicht nicht so gut, das wäre sogar gefährlich. Das heißt, ich will, wenn ein Elektriker kommt, will ich, dass der von Elektrik Ahnung hat. Und wenn ich den in meine Firma einstellen will, dann muss es einer sein, der das Zeug dazu hat, auch Elektriker zu sein. Völlig klar. Oder wenn wir es jetzt mal auf die Gemeinde beziehen, wenn jemand sagt, ja, ich würde gerne im Kids-Team mitarbeiten und ich muss sagen, aber du magst gar keine Kinder, wäre das auch irgendwie suboptimal. Sondern so eine gewisse Affinität für Kleinwüchsige sollte schon mit am Start sein, wenn ich sage, ich will im Kids-Team dabei sein. Und genauso im Lobpreisteam, wenn da jemand zu uns kommt und sagt, oh, ich wäre so gerne im Lobpreisteam drin. Also ein bisschen musikalisch sollte man unterwegs sein. Also ganz klein wenig, weil das, was man hier vorne macht, wird ja irgendwie auch über Mikrofon nochmal laut gemacht. Und es soll irgendwie auch im Bereich des Angenehmen noch sein und irgendwie nicht des Schmerzhaften. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, den Job würde ich gerne machen, dann ist schon die Frage, bist du ausgerüstet für den Job? Hast du das Zeug für den Job? Hast du es im Rucksack dabei, dass es reicht? Und wir machen uns diese Gedanken, wenn es darum geht, was soll ich eigentlich mit meinem Leben machen? Diesen Weg, den ich gehen soll, habe ich die Zeit dazu? Reicht meine Zeit überhaupt für die Mitarbeit in der Gemeinde oder auch irgendwo anders? Also das gilt ja überall. Reicht meine Kraft dazu? Kann ich den Job überhaupt noch machen? Oder reicht die Kraft gar nicht? Reicht mein Wissen? Habe ich genug Wissen? Habe ich genug Erfahrung? Und so weiter. Und wenn ich dann von allem genug im Rucksack habe, also ich habe genügend Zeit, ich habe genügend Kraft, ich habe genügend Ressourcen, ich habe genügend Wissen, ich habe genügend Erfahrung und den Mut habe ich auch, dann lege ich los auf meinen Weg hin in die Berge oder eben in die Mitarbeit oder in die Jobs, die eben zu erledigen sind. Ihr merkt schon, wenn ich das so predige, dann problematisiere ich das gleich. Aber die erste Frage ist, was ist daran falsch? Gut vorbereitet in den Mitarbeit oder in den Job reinzugehen. Überhaupt nichts. Da ist überhaupt nichts dran falsch. Sondern gerade heutzutage in Deutschland, in der Zeit, wo wir so viel Überlastung und Burnout und so weiter, Erschöpfung haben, ist es brutal wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen, dass wir gut überlegen, dass wir abwägen, dass wir entscheiden, was geht und was geht nicht. Und da gehört Mitarbeit im Reich Gottes ganz genauso dazu. Egal, ob du dich jetzt als offizieller Mitarbeiter hier siehst oder einfach nur so sagst, hey, ich will das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, irgendwie so machen. Völlig egal. Es ist brutal wichtig, dass wir auf unseren Kalender schauen und abwägen, wo habe ich eigentlich noch Zeit zu investieren? Wo habe ich noch Kraft zu investieren? Wo kann ich Dinge noch vollbringen? Wo habe ich eigentlich Fähigkeiten, die ich einbringen könnte? Es bringt nichts, wenn der Lobpreiser sagt, lass mich die Elektrik machen, das wäre gefährlich, sondern wo ist eigentlich der Platz, wo ich mich sehe? Das gehört dahin. Und wir als Gemeinde haben für Mitarbeiter auch diesen Grundsatz, nach dem wir leben oder nach dem wir streben. Wir wollen, das haben wir uns als Gemeinde als Aufgabe gegeben, wir wollen, dass jeder Mitarbeiter in 10 Jahren Gott und die Gemeinde mehr liebt als heute. Und dann kommt auch ein Zusatz, aber lassen wir das mal stehen. Ich will und wir wollen als Gemeinde, dass jeder Mitarbeiter die Gemeinde in 10 Jahren und auch Gott in 10 Jahren mehr liebt als heute. Das heißt, wenn Konflikte da sind, dann werden die gelöst. Wenn wir sehen, dass Leute erschöpft sind, dann wird mit denen gesprochen. Mentoring. Wir wollen wirklich, dass Leute in dein Leben reinschauen dürfen und sagen, wie geht's dir denn auf diesem Weg und so weiter hin und her. Das ist ein Anliegen. Das wollen wir. Daran lassen wir uns auch messen. Das funktioniert nicht immer perfekt. Wir sind alles Menschen. Aber das ist auf jeden Fall unser Ziel, wo wir hinwollen. Dass wenn du mitarbeitest im Reich Gottes, dass in 10 Jahren sagst, ich liebe Jesus heute mehr und ich liebe die Gemeinde mehr, als ich es vor 10 Jahren getan habe. Und, der Zusatz dann, und dass du deinen Dienst besser ausgebildet und leidenschaftlicher tust. Das ist unser Ziel als Gemeinde für unsere Mitarbeiter. Und es steht natürlich an erster Stelle auch, dass sie sagen, hast du die Kapazität, hast du die Zeit, hast du die Kraft, das zu tun, was du dir hier vornimmst, was du hier tun willst. Da gehört es ganz natürlich dazu, dass wir nicht überfordern wollen, sondern schauen, was ist in einem Rucksack drin, was geht und was geht nicht. Und daran ist nichts falsch, das ist genau richtig und hoffentlich machen wir das auch richtig gut als Gemeinde. Und trotzdem ist es problematisch. Trotzdem ist es problematisch, wenn wir so denken, weil ich dann den Weg, den ich gehen kann, reduziere auf das, was in meinem Rucksack drin ist. Versteht ihr? Ich reduziere das, was ich machen kann, was ich vollbringen kann, auf die Sachen, die ich eben im Rucksack dabei habe. Und ich glaube, unsere Tasche hat eine andere Botschaft. Total versorgt. Und es trifft sich gut, dass heute Erntedank ist. Weil auch Erntedank hat eigentlich eine andere Botschaft. Ich bin total versorgt. Wir sind total versorgt. Von wem? Nicht aus meinem Rucksack, sondern eben von Gott. Ganz natürlich, der Dinge wachsen lässt und uns ernten lässt und wir dankbar sein dürfen, dass wir in einem Land leben, wo so viel Ernte da ist, dass keiner Hunger leiden muss. Aber es gilt natürlich auch genauso für mich, für mein Leben, dass er Dinge wachsen lässt, auch im Geistlichen, wo ich merke, da ist genügend da für mich. Die Botschaft von Erntedank und die Botschaft unserer Tasche ist genau die gleiche. Ich vertraue nicht auf das, was ich im Rucksack dabei habe, sondern ich vertraue darauf, dass Gott mir alles geben wird, was ich brauchen werde. Und das ist ein Riesenunterschied. Dieser Vers, Philipper 4, Vers 19, da steht, mein Gott aber, hier spricht Paulus, mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich lese es nochmal. Mein Gott aber wird alles, was ihr braucht, alles. Ich finde es immer toll, wenn in der Bibel so Worte wie alles steht oder allen. Weil da weiß ich, das ist alles. Da brauche ich nicht differenzieren, ja, gehört es dazu oder gehört es nicht dazu? Der hat grüne Haare, gehört er noch dazu? Nein, völlig egal. Alles, alles, was ich brauche, alles, was mein Bedürfnis ist. Und er wird es erfüllen. Und zwar nicht einfach nur so, sondern gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und jetzt die Frage, wie herrlich ist Jesus? Brutal. Brutal herrlich ist Jesus. Und gemäß dieser brutalen Herrlichkeit wird er unsere Bedürfnisse erfüllen. Und es ist ein kategorischer Unterschied. Es ist ein Riesenunterschied zu fragen, was habe ich im Rucksack? Oder zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Ein Riesenunterschied. Welcher Maßstab gilt für meinen Weg? Es gilt nicht der Maßstab, was ist in meinem Rucksack, sondern der Maßstab nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, wir verpassen ganz schön viel Herrlichkeit, weil wir uns auf das verlassen, was wir eingepackt haben. Und uns damit auch auf das reduzieren, was wir eingepackt haben. Ich glaube, wir verpassen richtig viel Herrlichkeit als Gemeinde, aber auch als Einzelne, weil wir uns auf das verlassen, was wir eingepackt haben in unserem Rucksack. Weil wir dadurch der Herrlichkeit gar keinen Raum lassen. Weil wir das Vertrauen nicht haben. Weil wir den Glauben nicht haben, dass wenn es drauf ankommt, wenn es soweit kommt, dass Gott uns versorgt. Es fehlt uns. Wir kontrollieren lieber. Und da füge ich mich mit ein. Ich kontrolliere lieber. Dann weiß ich, was hier auf mich zukommt. Wenn ich in die Berge gehe, will ich so viel wie möglich vorher kontrollieren. Ich weiß, welche Ausrüstung dabei ich habe. Ich weiß, wie viel Essen ich dabei habe und so weiter. Ich kenne den Weg. Ich versuche es so viel wie möglich zu kontrollieren, damit ich dann in den Bergen nicht plötzlich überrascht werde, überwältigt werde, vielleicht sogar abstürze, sondern dass ich es genießen kann. Und genauso gehen wir auch in unser Leben ran, in unsere Mitarbeit. Wir versuchen es zu kontrollieren, wie viel Zeit habe ich, wie viel Erfahrung habe ich und so weiter, dass uns ja nichts überwältigt und überrascht. Wir kontrollieren lieber. Und die Botschaft der Tasche, oder sagen wir lieber von diesem Vers, ist eigentlich eine andere. Vertraut. Vertraue lieber. Vertraue lieber, dass er es erfüllen wird, in einem Maß, das euch überwältigt. Paulus redet hier. Und er redet hier, wenn man den ganzen Text liest, dann lest ihr, hier geht es eigentlich um finanzielle Versorgung. Er bedankt sich, dass die Philipper ihn finanziell unterstützt haben. Und er macht es ein bisschen ausführlich und kompliziert und will irgendwie nicht so deutlich sagen, dass er vielleicht noch mehr Unterstützung brauchen könnte. Aber vielleicht dann doch und hin und her und man weiß nicht so richtig, was er will. Und er bedankt sich da recht umständlich. Also nichts gegen Paulus, super Typ so. Aber manchmal schreibt er doch ein bisschen umständlich. Aber genau, also das hat irgendwie war eher so verzwickt süddeutsch noch irgendwie hinten reingeschoben. So. Aber dann kommt er auf die Philipper zu sprechen und da wird er plötzlich ganz deutlich und einfach. Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen. Nichts mehr komplizierte Theologie oder irgendwie verborgene, durch die Blume gesagte Dinge, sondern einfach ganz klar, Gott wird alles, was ihr bedürft, das wird er erfüllen. Habt Vertrauen. Glaubt einfach. Was ihr bedürft, wird euch Gott erfüllen. Und zwar nach einem Maß, was euch überwältigen wird. Das Maß der Herrlichkeit Christi. Darauf vertraut. So, was will ich damit sagen heute Morgen? Will ich damit sagen, arbeitet mehr mit, legt los, gib alles, mach so viel, wie du nur irgendwie denken kannst. Dieser versteckte Aufruf, wir sollten noch mehr reinhauen als Gemeinde, noch mehr machen. Und dann hoffentlich brichst du nicht zusammen. Und wenn du dann doch zusammenbrichst, dann tut es uns leid. Sicherlich nicht. Das ist ganz, ganz sicherlich nicht mein Aufruf heute Morgen. Das ist auch nicht der Aufruf des Paulus. Dann hättest du heute Morgen komplett falsch verstanden. Sicherlich nicht. Aber es ist die Herausforderung, unseren Weg eben nicht von dem bestimmen zu lassen, was ich in meinem Rucksack dabei habe. Dass ich meinen Weg nicht von dem bestimmen lasse, was ich denke, mein Zeitbudget und mein Kraftbudget und mein Wissensbudget und Ressourcenbudget eben ist. Sondern allein von dem her, zu was Gott mich berufen hat. Seht ihr den Unterschied? Ich will nicht, dass nachher jemand nach der Predigt sagt, wow, Sam, ich bin so begeistert, lass mich überall mitarbeiten. Nein, das will ich nicht. Nett, dass du mitarbeiten willst, aber da hast du was falsch verstanden. Such dir einen Mentor und besprich das nochmal mit dem. Nein, ich will, dass wir kommen und sagen, zu was hat mich Gott berufen? Und diese Berufung, die darf nicht bestimmt durch das werden, was ich in meinem Rucksack habe. Die Berufung, die wir als Gemeinde haben, kann nicht durch das bestimmt werden, was auf dem Konto ist oder wie viele Mitarbeiter wir haben oder wie der Pastor so drauf ist. Nein, das ist für eine von Gott gegebene Berufung, unabhängig von unserem Rucksack. Und Gott hat eine Berufung für dich und dein Leben. Und auch die ist unabhängig von deinem Rucksack. Egal wie viel Kraft du gerade im Rucksack hast, egal wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viel Ressourcen, wie viel Wissen, wie viel Finanzen, völlig egal. Gott hat eine Berufung für dein Leben und die ist unabhängig von dem Inhalt deines Rucksacks. David, der kleine Hirtenjunge. Natürlich wird er später mal ein großer Krieger, aber als er vor Samuel steht, mein Bruder und ich haben uns das immer so ein bisschen vorgestellt, weil mein Bruder heißt David und ich bin eben der Samuel und er ist kleiner wie ich. Aber als er vor Samuel steht, sieht man davon noch nicht so viel. Ein kleiner Hirtenjunge, der gerade vom Feld kommt. Alle seine Brüder stehen stattlich da und Samuel sagt, boah, der hat's doch im Rucksack drin, guck dir den mal an, das ist ein toller. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht. Und er geht alle durch und da kommt der schwächliche kleine Junge, der gerade Schafe hütet, so ein Hirte. Und dann kommt die Berufung, völlig unabhängig davon, ob David das jetzt kann oder nicht. Das hätte er in dem Moment nicht gekonnt. Er hätte nicht mal die Zeit gehabt, weil er musste ja noch Schafe hüten. Er hätte vielleicht gar nicht die Kraft gehabt. Er musste noch ganz schön Lebensschule durchmachen, bevor er dann wirklich König war. Aber die Berufung war da, er wurde gesalbt. Oder Petrus, der ungestüme Jünger, der einfach loslegt, manchmal auch ohne zu denken. Und der dann auch so manchmal mit dem Kopf durch die Wand will, dass er sich verrennt und dann Jesus verleugnet, als es darum geht, wirklich für ihn gerade zu stehen. Hätte ich so jemanden die Weltkirche anvertraut, aber bei uns nicht. Ich habe gesagt, hey Petrus, jetzt suchst du nochmal einen Mentor, geh ich mal zu Heike oder zu Rebecca, dann geht die nochmal 2 Jahre mit dir und dann guck mal deinen Charakter an, vielleicht hast du die gerade Charakterschwächen dann langsam auch unter Kontrolle, so sollen ja dran arbeiten, Frucht des Geistes, wenn wir das dann langsam sehen, dann können wir mal gucken, ob du als Hauskreisleiter irgendwie hier einsteigen könntest. Und was macht Jesus? Diesem ungestümen Petrus, der sich oft verrennt und hitzköpfig da irgendwie mit dem Kopf durch die Wand will, dem sagt er, dir gebe ich die Weltkirche. Du bist der Fels, auf dem meine Kirche gebaut werden soll. Die Befähigung, die Ausrüstung, die war sicherlich nicht ausreichend bei Petrus. Ich will ihm nicht zu nahe treten, lieber Petrus, aber wir lesen es, es war wahrscheinlich nicht ausreichend. Wir hätten ihn charakterlich nicht unbedingt als geeignet eingestuft, jetzt hier die ganze Weltkirche auf seine Schultern zu nehmen. Aber ist völlig egal, weil da spricht Jesus eine Berufung hinein. Jesus beruft ihn, auch ohne, dass er alles Nötige im Rucksack dabei hat. Paulus, ja genau andersrum. Lesen wir ein Kapitel vorher. Der hatte brutal viel Gepäck dabei. Ich lese es mal kurz, Philipper 3. Also er sagt, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte oder auf unsere eigenen Leistungen. Also sagt Paulus, ich vertraue nicht auf meine eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Und dann sagt Paulus, dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie das das Gesetz von Mose beschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Sagt Paulus, ihr lieben Leute, mein Rucksack, der war knackevoll. Da ging nichts mehr rein. Mein Verhalten vor dem Gesetz war tadellos. Wer kann das von sich behaupten? Ich nicht. Also hoffe, da enttäusche ich jetzt keinen. Pastoren sind nicht perfekt. Paulus sagt, ich war tadellos. Ich habe alles mitgebracht. War ein Hebräer, ein Pharisäer. Hab studiert, hab alles gemacht, hab geeifert um die Sache Gottes. Und dann sagt er doch, genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich was erreichen für Gott, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Paulus kommt von einer anderen Richtung. Der war nicht so, dass er gesagt hat, ich habe nichts und jetzt stellt mich Gott in eine Aufgabe rein, die mich überfordert, sondern Gott ist ihm begegnet und gesagt, du denkst, du hast viel, aber wahrscheinlich gar nichts. Weil du dein Vertrauen auf das Falsche setzt, weil du dein Vertrauen auf das setzt, was du in deinem Rucksack dabei hast. Was du dir angehäuft hast, da bist du falsch unterwegs. Nein, die Berufung ist unabhängig von dem, was bei uns dabei ist. Und Jesus kennt uns. Und deswegen auch dieser feine Unterschied. Geht es nicht darum, dass wir jetzt einfach eifrig loslegen und sagen, wir machen noch mehr. Oder dass du einfach blind sagst, schau, dann arbeite ich halt ein bisschen mit. Das machen wir nicht. Aber dass du erkennst, dass wenn Jesus eine Berufung in dein Leben hineingelegt hat, dass er dir dann alles geben wird, total versorgen wird, damit diese Berufung auch sich entfalten kann. Paulus sagt ganz oft, wandelt eure Berufung würdig. Lebt gemäß eurer Berufung. Zu dem, was Gott uns berufen hat, zu dem wird er uns gemäß seiner Herrlichkeit versorgen. Und als Gemeinde versuchen wir es komplett zu vermeiden, Lückenfüller zu suchen. Also es geht hier auch um Mitarbeiter und so. Wir haben nicht die Frage im Sinne von, naja, hier bräuchten wir noch Leute, bitte arbeitet mit. Wenn das ab und zu so rübergekommen ist, ganz ehrlich, das tut mir leid. Das ist eigentlich nicht das Ansehen unserer Gemeinde. Dass wir sagen, oh, wir bräuchten noch Leute, bitte, bitte, bitte arbeitet doch mit. Wir suchen keine Lückenfüller. Ganz sicher nicht. Das Einzige, wo wir das machen, ist die Putzliste. Weil wir einfach zutiefst theologisch davon überzeugt sind, dass zum Putzen jeder berufen ist. Und deswegen darf auch jeder bei uns putzen. Aber alles andere, ich hoffe, ihr habt den ironischen Unterton auch gehört. Trotzdem ist jeder auf der Putzliste, sorry, ist einfach so. So, aber unsere Frage ist nicht, wo gibt's eine Lücke und wo können wir dich reinstecken, sondern unsere Frage sollte immer sein, und ich hoffe, dass sie auch immer ist, wo beruft dich Gott gerade? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was sind die Dinge, die Gott in dein Leben reingelegt hat, wo er sagt, entfalte das. Und dann ist es und uns als Gemeinde, unsere Aufgabe als Gemeindeleitung und als Gemeinde, dass wir sagen, wir stehen dafür ein, dass das, was Gott in dein Leben reingelegt hat, dass sich das entfaltet. Dass sich das entfaltet. Das ist das. Nichts anderes. Das funktioniert nicht immer perfekt. Es ist auch immer wieder schwer, dahin zu kommen, weil wir gerne kontrollieren. Auch als Gemeinde gerne kontrollieren. Weil wir sagen, ja gut, das Kids-Team muss halt laufen und das Bauteam muss laufen und das muss laufen und das muss laufen. Es muss ja irgendwie auch alles laufen. Diese Organisation muss ja auch irgendwie laufen. Und wenn ich das jetzt alles so freigebe und sage, ja mach halt das, was Gott dir irgendwie aufs Herz gelegt hat, dann könnte es natürlich auch sein, dass ich plötzlich dastehe und sage, oh, wir haben kein Lobpreisteam mehr. Ja. Die Gefahr, in der sind wir. Und dann heißt zu sagen, aber Jesus wird uns alles geben, was wir brauchen. Wir sind total versorgt. Jesus wird uns als Gemeinde alles das geben, was wir brauchen, was wir nötig haben. Und zwar gemäß seiner Herrlichkeit. Und genauso wird es Gott auch dir geben. Er wird dir das geben, was du brauchst für deine Berufung, gemäß deiner Herrlichkeit. Und es kann sein, dass du davor stehst und du sagst, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ihr Lieben, als David gesalbt wird und irgendwie vielleicht mitkriegt, ich soll irgendwie König sein, ich glaube, da hat sich auch gedacht, wie soll das jemals funktionieren? Wie soll das jemals funktionieren? Und ich glaube, der Petrus hat sich, nachdem er seinen Stolz dann vielleicht mal runtergeschluckt hat, auch überlegt, heieiei, die Weltkirche auf meinen Schultern, wie soll das funktionieren? Vielleicht hast du keine Ahnung, wie das gehen soll. Und dann hoffentlich wird es an manchen Stellen auch so sein, dass du noch nicht weißt, wie das gehen soll. Wir haben halt unsere 2 Fische und unsere 5 Brote im Rucksack. Und dann sagen wir, keine Ahnung, wie ich mit den 2 Fischen und den 5 Broten die Tausenden irgendwie satt machen soll. Keine Ahnung. Und dann ist plötzlich Raum da für Gottes Herrlichkeit. Dann ist plötzlich Raum da, dass unsere 2 Fische und unsere 5 Brote durch die Hände Jesu gehen. Und plötzlich werden die Tausenden satt. Jesus, meine Zeit reicht nicht aus, meine Kraft reicht nicht aus, mein Wissen reicht nicht aus. Ich habe nur 2 Fische und 5 Brote. Es wird einfach nicht ausreichen, es wird einfach nicht ausreichen. Und dann sagt Paulus, vertraue. Dazu habe ich dich berufen, diesen Weg zu gehen. Vertraue, dass ich dich versorgen werde mit allem, was du dazu brauchst. Mit allem, was du dazu brauchst. Lass es durch meine Hände gehen. Und erlebe die Herrlichkeit, wie mit 5 Broten plötzlich 5000 satt werden. Das ist die Zusage, die Gott uns hier gibt, aber auch eine Herausforderung. Mich fordert es auch heraus. Vertraue nicht auf das, was du mitbringst, und sei es noch so toll, sondern vertraue darauf, dass Gott dir das geben wird, was du brauchst, zur rechten Zeit. Lege nicht los entsprechend dem Maß deiner Fähigkeiten, sondern gemäß der Berufung, die Gott in dich hineingelegt hat. Das gilt für dich, egal ob du Mitarbeiter bist oder nicht. Egal, ob du hier standst und deine Tüte mitgenommen hast oder nicht, das gilt auch für uns als Gemeinde. Und es fordert uns unglaublich heraus. Wenn Leute zu uns in die Gemeinde kommen und es gibt ja Leute, die kommen zu uns in die Gemeinde, die waren vorher schon mal in anderen christlichen Kreisen unterwegs, das dürfen sie auch, ist okay. Und dann kommen manche und sagen, oh, ich habe in meiner Gemeinde das und das und das gemacht, ich würde hier gleich auch wieder loslegen. Und unsere Antwort ist immer, durchweg durch die Bank, erstmal einkommen. Erstmal Gemeinde leben, erstmal Teil der Familie sein, erstmal deinen Platz mit Gott wieder neu finden. Du warst gerade Teil von einer anderen Gemeindefamilie, jetzt bist du plötzlich hier. Erstmal ankommen und sein. Erstmal einfach nur Zeit mit Gemeinde und Gott verbringen. Und vielleicht dann irgendwann fragen, Gott, was hast du auf mein Herz gelegt? Gott, wo ist Berufung für mich? Vielleicht auch hier innerhalb der Gemeinde. Und dann darfst du gerne wiederkommen. Aber vorher nicht. Vorher nimm dir einfach Zeit, in die Gemeinde reinzufinden. Leg nicht los, entsprechend dem Maß deiner Fähigkeiten, sondern gemäß deiner Berufung. Und wenn du die nicht gefunden hast, dann such dir einen Mentor. Oder wenn du die nicht gefunden hast, dann such dir jemand, der Ahnung hat und sag, hey, hilf mir. Und wenn du nicht gefunden hast, dann sag deiner Gemeindeleitung, liebe Gemeindeleitung, irgendwann müssen wir wieder einen Gabentest anbieten. Oder irgendwie was, wo ich auch mal ausprobieren kann. Das solltest du mal wieder anbieten. Dann sag das deiner Gemeindeleitung. Und dann finde dort Berufung und einen Platz, der für dich richtig ist. Und dann vertraue darauf. Dann vertraue darauf, dass Gott dich mit allem versorgt. Das ist meine Gewissheit und mein Gewinn. Dass in dem Weg, zu dem Gott mich berufen hat, brauche ich mir keine Sorgen machen. Er wird mich versorgen. Aber Paulus geht noch weiter. Ich will jetzt auch noch einen zweiten Schritt weitergehen. Weil in einem Kapitel davor, da sagt er, genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Und dann sagt er, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas verlassen würde, nur verlieren könnte. Er sagt, Jesus ist so unüberbietbar größer als alles, was ich jemals im Rucksack drin haben könnte. Wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, ich würde einfach nur verlieren. Seinetwegen, sagt er, habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu scheinen schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, dreckige Lumpen. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus sagt, der größte Gewinn ist es, Jesus zu kennen. Sein Kind zu sein. Zu wissen, ich bin eingetütet bei ihm. Gott hat mich in seiner großen Einkaufstasche stecken. Und das ist auch gut so. Ich gehöre zu ihm. Und er hat den Preis dafür bezahlt an der Kasse, dass ich bei ihm eingetütet bin. Und ihr Lieben, das ist meine erste und meine allerwichtigste und wenn es dich persönlich im Innersten angeht, auch deine einzige Berufung. ich bin eingetütet. Stehst du morgens vorm Spiegel und sagst, danke Jesus, dass ich eingetütet bin. Dass du mich eingekauft hast. Teuer erkauft hast, das war nicht billig. Dass du dein Blut dafür vergossen hast, dass ich in deinem Einkaufskorb sitzen darf. Ich bin von Gott erkauft, ich bin ein Kind Gottes. Und Paulus sagt, alles andere ist wertlos im Vergleich mit dem, dass ich Kind Gottes bin, dass ich Jesus kennen darf. Unabhängig davon, ob du heute als Mitarbeiter da bist oder nicht. Unabhängig davon, ob du selber viel im Rucksack hast oder wenig im Rucksack hast. Unabhängig von deinem Alter, von deinem Geschlecht, von deiner Nationalität, von deinem Stand, von deinem Vermögen, von deinen erbrachten Leistungen oder von deinen fehlenden Leistungen. Völlig unabhängig davon hat Gott mich erkauft und hat dich eingetütet und gesagt, du bist mein, mein liebes Kind, du bist mein. Und dann ist alles andere Müll. Dann ist alles andere Müll. Dann ist es völlig egal, ob ich christlich heilig aufgewachsen bin und noch nie eine Sünde begangen habe oder ob ich den größten Dreck komme und jede Sünde der Welt begangen habe. Das ist völlig egal. Dann ist es egal, ob ich sage, hey, ich bin voll begabt, lass mich hier loslegen und ich will voll allen zeigen oder ob du hier irgendwie klein sitzt und sagst, ich kann irgendwie gar nichts. Das ist völlig egal. Im Vergleich zu dem, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir von ihm eingetütet sind, ist alles andere völlig egal. Das ist unsere erste und ich würde sagen, unsere einzige Berufung. Aus der leben wir, in der leben wir. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Also haben wir diese Tüte. Und diese Tüte hat für uns eine doppelte Botschaft. Die erste und die groß geschrieben ist, ich bin eingetütet. Du bist eingetütet. Und es reicht aus. Nichts anderes könnte besser, könnte größer sein als das, dass Gott dich teuer erkauft hat. Sag dir das jeden Tag neu. Sagt er das jeden Tag noch. Ich bin wertvoll, nicht weil ich irgendwas Besonderes im Rucksack dabei habe. Ich bin wertvoll, weil ich in Gottes Einkaufstasche liege. Deswegen bin ich wertvoll. Das ist das Erste. Und das Zweite, vertraue ihm. Vertraue ihm, dass er Dinge in dein Leben hineinlegt und dich beruft und dass er dich auch versorgen wird. Mit allem, was du brauchst, gemäß seiner Herrlichkeit. Ich würde mir wünschen, dass wir als Mitarbeiter in der Gemeinde oder auch als einfach so Leute, die in der Gemeinde rumrennen oder die Gemeinde als Ganze, als Einzelne, völlig egal, dass wir das dieses Jahr ergreifen. Und dass wir auch unseren Erfolg als Gemeinde und deinen Erfolg als Mitarbeiter darin messen. Nicht darin messen im Sinne von, was haben wir alles geschafft, wie groß ist das Kids-Team geworden, war alles top organisiert, sind wir mit dem Bau vorbei rangekommen. Natürlich sind es auch alles Dinge, die wir gerne wollen. Wo wir sagen, ja, da arbeiten wir natürlich auch dran, aber darin nicht unseren Erfolg messen. Deswegen gibt es auch ein Geschenk am Anfang vom Mitarbeiterjahr und nicht am Ende vom Mitarbeiterjahr, weil wir sagen, das ist jetzt nicht ein Geschenk im Sinne von, ja, du warst erfolgreich, jetzt kriegst du was, überhaupt nicht. Sondern dass wir einen Erfolg allein darin messen, wie sehr haben wir unsere Berufung ergriffen und wie sehr haben wir darin gelebt. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir ein Stück näher an dem dran, was Gott sich für seine Gemeinde gedacht hat. Und ich habe jetzt noch zwei Fragen für uns heute Morgen, ganz praktisch. Bist du schon eingetütet heute Morgen? Oder fehlst du da manchmal am Zweifel, hast das Gefühl, ich stehe eigentlich noch im Regal? Ach ihr Lieben, lasst euch von Gott eintüten. Wenn du heute Morgen ehrlich da bist und du sagst, oh, ich bin mir unsicher, dass ich Kind Gottes bin. Ich habe da Zweifel, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an meiner Vergangenheit, vielleicht liegt es an dem, dass ich denke, ich war nicht gut genug, vielleicht habe ich heute Morgen noch nicht gebetet, ich weiß nicht genau. Ach, dann lass dir das heute nochmal zusprechen. Dass Gott dich eintütet, liegt nicht an dem, was du im Rucksack hast oder was nicht im Rucksack hast. Das ist ihm wirklich völlig egal. Er kauft dich einfach so, wie du bist, so wie du vor ihm stehst, so wie du heute Morgen da bist, sagt Gott zu dir, komm her, mein Kind, ich will dich zu mir rufen. Komm zu mir, du bist mein. Wenn du heute Morgen Zweifel hast, wir singen jetzt gleich noch ein paar Lieder, ach, dann bring das bitte vor Gott. Und sag, Herr Jesus, ich traue mich kaum, ich fühle mich nicht ganz dein und lasse das zusprechen, du bist mein. Du bist mein, du gehörst zu mir. Oder du sitzt heute Morgen hier und du hast Berufung und du spürst, ja, da hat Gott mir was aufs Herz gelegt, allein der Glaube fehlt, weil ich glaube, ich kann es nicht vollbringen. Ich schaffe es nicht, das, was in meinem Rucksack ist, das reicht nicht aus. Dann sage ich, zum Glück reicht es nicht aus. Vertraue, dass das, was Gott dir gibt, ausreichen wird. Und zwar nicht nur ausreichen, sondern dass es in Fülle ausreichen wird für das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und dann, finde ich, dann kann es Erntedank werden. Weil wir dann wissen, alles, was ich bin, Kind Gottes, und alles, was ich tue, meine Berufung, das kommt sowieso von und aus Gott. Und ihm allein gebührt der Dank. Und das zeigen wir in Erntedank, indem wir ihm für die Ernte danken und das, was wir produzieren. Aber genauso gehört es an so einen Tag auch, dass wir sagen, das zeige ich auch in meinem geistlichen Leben. Ich danke einfach dir, lieber Gott. Und das wollen wir noch machen. Wir singen einfach noch ein paar Lieder. Zweite Lobpreiszeit sozusagen. Und ich will uns einfach einladen, dass wir Gott danken, ihm die Ehre geben. Und dass du ihm vielleicht auch persönlich nochmal Danke sagst. Nimm dir 2, 3, 4, 5 Minuten, während wir singen und sag einfach, hey Gott, danke. Können wir machen? Das Lobpreisteam kommt nach vorne. Ihr könnt das, ihr wisst ja, wie es geht. Genau.